Über diesen Film möchte ich nun sprechen mit der Regisseurin, die mir nun telefonisch zugeschaltet ist, Cornelia Partmann. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Der Film trägt den Titel Fritz Bauers Erbe, Gerechtigkeit verjährt nicht, und nimmt damit Bezug auf den Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der eben ja sehr wichtige strafrechtliche Ermittlungen gegen eine große Zahl von einstigen NS-Funktionären in Gang gesetzt hat. Ja, meine erste Frage an Sie wäre, inwieweit der Film Bezug nimmt auf eben auch das Wirken von Fritz Bauer?
Der Bezug zu Fritz Bauer besteht dahin, dass Fritz Bauer in den frühen 60er Jahren den Frankfurter Auschwitz-Prozess auf den Weg gebracht hat und maßgeblich dafür gesorgt hat, dass der überhaupt stattgefunden hat, und hat in seiner Art der Anklage quasi eine Blaupause geliefert, wie man diese Massenverbrechen, die in den Konzentrations- und Vernichtungslagern stattgefunden haben, auch mit dem deutschen Strafrecht ahnden kann. Die Bundesrepublik hatte sich mit Gründung entschieden, die Verbrechen des Nationalsozialismus in den Konzentrationslagern nicht mit einer neuen Gesetzgebung zu verfolgen, sondern mit dem Strafgesetzbuch, das heißt mit dem Mordparagrafen. Und das hat gewisse Tücken aufgeworfen. Und Fritz Bauer hat da einfach einen guten Kniff entwickelt. Der hat nämlich in seiner Anklage die Rechtsauffassung vertreten, dass das ganze Verbrechen in einem Lager eigentlich ein Verbrechen ist, eine Tateinheit, und man das nicht in viele Einzeltaten aufsplitten muss, womit dann auch eine Beweislage unendlich schwierig ist. Und dieser Rechtsauffassung ist aber weder das Frankfurter Gericht damals noch der Bundesgerichtshof Ende der 60er Jahre gefolgt. Und das hatte zur Konsequenz gehabt, dass es wirklich kaum mehr Ermittlungen, geschweige denn Prozesse gegen selbst die auch bekannt waren, ehemalige SS-Leute aus den Konzentrationslagern, dass sie nicht mehr stattgefunden haben. Und das änderte sich dann, und darum geht es in unserem Film, wie es dazu gekommen ist, dass es sich dann so spät geändert hat, im Jahr 2009 mit einem Verfahren gegen einen ehemaligen SS-Wachmann aus dem Vernichtungslager Sobibor. Und der Bezug zu Fritz Bauer ist für uns einfach damit gesetzt, dass er wirklich Jahrzehnte, bevor die bundesdeutsche Justiz dazu in der Lage war, schon ganz konkret und genau aufzeigen konnte, wie man das eigentlich, dieses Unrecht, was dort passiert ist, auch strafrechtlich ahnden kann.
Ja, jetzt haben Sie gerade schon die strafrechtliche Situation beschrieben und auch die Paragraphen, die eben das erschwert haben, erst einmal gegen diese Verbrechen vorzugehen. Ich würde mit Ihnen gerne noch mal in eine kurze Sequenz reinhören von dem Film. Und zwar ist das eine, in der Ephraim Zuroff zu hören ist, der Direktor des Simon-Wiesenthal-Zentrums in Jerusalem ist und der hier Folgendes sagt.
The Germans made every effort not to prosecute. They refused to accept the categories of criminality that were created at Nuremberg, which better reflected the reality of the Holocaust. This was the problem.
So my grandmother is participating in this trial as a co-plaintiff, and also she provided her eyewitness testimony to the investigators.
Zuletzt war hier dann zu hören ein Enkel einer Zeugin, die selber nun als Nebenklägerin auftritt bzw. auftrat und eben auch gegenüber der Strafermittlungsbehörde als Augenzeugin ausgesagt hat. Vielleicht jetzt noch einmal die Frage an Sie, weil Sie jetzt auch schon die strafrechtliche Lage quasi vor dem Tätigwerden Fritz Bauers auch beschrieben haben. Inwieweit sehen die Prozesse heute aus gegen die NS-Täter, die Sie vor allem begleitet haben?
Also die Prozesse folgen im Prinzip, oder die heutigen Anklagen der Staatsanwaltschaften folgen eigentlich der Rechtsauffassung von Fritz Bauer nicht eins zu eins. Ist schon auch nochmal ein bisschen modifiziert. Aber sie haben auch hier einen Weg gefunden, dass man dem juristisch besser gerecht werden kann, was in den Lagern stattgefunden hat. Und es war ja nicht so, dass es da nur Einzeltäter gegeben hätte, die dort dann diese Massentötungen durchgeführt haben, sondern dafür hat man sehr viele Tausende Mittäter gebraucht, die dafür gesorgt haben, durch ihre Unterstützungshandlung, sei es, dass sie einfach auch nur als Wachmann die Menschen, die dort gefangen gehalten worden sind, an der Flucht behindert haben. Und das ist sozusagen heute, wo die Anklage von den Prozessen, die wir verfolgt haben und die seit dem Januk-Verfahren, danach gab es noch 2, 3 weitere Verfahren auch, diese Rechtsauffassung haben die Staatsanwälte in ihren Anklagen auch, und das ist so der große Unterschied zu dem, wie es noch in den 70er, 80er und 90er Jahre gehandhabt wurde.
Nun begleiten Sie die Prozesse ja vor allem auch filmisch. Inwieweit, ja, war das denn auch eine Herausforderung, diese gerichtlichen Prozesse filmisch zu begleiten? Und inwieweit schließt sich daran vielleicht auch die Frage an, welche Rolle diese gerichtlichen Prozesse heute spielen, eben auch in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen?
Genau, für uns war es immer ganz elementar, wenn wir was über diese Geschichte erzählen, dann ist es natürlich richtig gut, wenn wir das auch anhand eines Prozesses machen können. Und wir hatten ein Verfahren dann in Münster, da war die Prozesseröffnung im November 2018 und das hatten wir uns vorgenommen zu begleiten, aber der Angeklagte war da auch schon über 90 und da droht natürlich auch immer die Gefahr, wird der verhandlungsfähig bleiben. Und genauso ist es dann dort in diesem Münsterverfahren auch eingetreten. Der war nur 7 Tage verhandlungsfähig und danach durch ein ärztliches Gutachten wurde dann gesagt, der Mann ist nicht mehr verhandlungsfähig. Und dass man seinem eigenen Prozess folgen kann, das ist Teil unseres Gesetzes sozusagen hier. Und insofern war das dann für uns natürlich erstmal sehr schade, dass dieser Prozess so früh zu Ende gegangen ist. Und dann haben wir aber von den Nebenklägervertretern, die auch Teil unseres Protagonistenteams sind, erfahren, dass in Hamburg ein weiterer Prozess in der Planung ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann warten wir jetzt noch ein bisschen und haben weitere Interviews gemacht und konnten dann im Oktober 2019, die Prozesseröffnung in Hamburg dann quasi filmen. Und dieses Verfahren ist dann auch wirklich bis zum Urteil dann gekommen. Und der zweite Teil Ihrer Frage, was die Prozesse heute für eine Rolle haben, für eine Funktion. Also in erster Linie ist natürlich, dass für die Überlebenden es hier nochmal eine Möglichkeit gibt, die wenigen, die es jetzt noch gibt, die sind ja wirklich nur noch sehr wenige, weil alle natürlich sehr, sehr alt sind, ihre Geschichte vor Gericht zu erzählen und dass auch dort von einem deutschen Gericht juristisch bewertet wird und auch dann bestenfalls zu einer Verurteilung auch kommt. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt in der Aufarbeitung, auch der bei uns bis jetzt eine sehr große Lücke hinterlassen hatte. Und diese Lücke wird durch diese Prozesse geschlossen. Und rechtlich ist es auch so, dass Mord nicht verjährt. Das heißt, wenn da Anschuldigungen da sind, dass da jemand im Verdacht ist, dann muss natürlich auch die Staatsanwaltschaft auch dahinterhergehen.
Ich würde gerne abschließend mit Ihnen nochmal sprechen über das Agieren der Juristinnen und Juristen, vor allem auch derjenigen Juristinnen vor Gericht, also vor allem RichterInnen. Nun ist es ja so, dass auch heute im Jahr 2022 sind sehr viele Fälle bekannt, wo auch rechten Akteurinnen die Justiz zur Seite gesprungen ist. Und mich würde interessieren, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben, jetzt in den Prozessen, die Sie begleitet haben, wie die Justiz mit diesen Verbrechen umgegangen ist, beziehungsweise wie sie diese Verbrechen jetzt auch strafrechtlich kategorisiert hat.
Also jetzt ist es definitiv, das ist eine neue Generation an Juristen, die jetzt einfach, die es hier bei uns gibt und die das einfach auch anders betrachten, die NS-Verbrechen, in der Frage, wie weit man die juristisch auch ahnden kann. Und Jahrzehnte gab es dazu im weitesten Spektrum eigentlich eher diese Rechtsauffassung, dass man halt wirklich nur dem Einzeltäter und dem Einzeltatnachweis nachgehen muss. Und man hat einfach schlichtweg ignoriert, wie die Situation des Verbrechens in diesen Lagern waren, dass es eben nicht Einzeltäter waren oder wo man Einzeltatnachweise dann erbringen musste. Und wir haben mit den Juristen, mit denen wir jetzt zu tun hatten, natürlich eine ganz große Kooperation und Offenheit auch gegenüber unserem Filmprojekt erfahren können. Also das war jetzt durchweg positiv. Aber wenn man sich die Geschichte retrospektiv anschaut oder auch in den Akten, die sind ja auch digitalisiert, auch von diesen NS-Verfahren seit Gründung der Bundesrepublik, da findet man natürlich wirklich dieses sehr erschreckende Bemühen, irgendwie den Leuten immer ganz konkret nachzuweisen, wie ihre Handlungen die Morde, die dort stattgefunden haben, maßgeblich mit unterstützt haben. Also das ist eine direkte Tatbeteiligung nachzuweisen. Und das ist dann, wo man sich natürlich die Frage stellt, wie kann das sein, insbesondere in den 80er, 90er Jahren, wo hier in Deutschland so viel, also in der Bundesrepublik und natürlich auch in der DDR, wobei wir jetzt die Geschichte der NS-Verfolgung, der russischen NS-Verfolgung in der DDR nicht in unserem Film mit aufgenommen haben, weil das einfach zu viel gewesen wäre und es ist eh schon sehr komplex, diese Rechtsgeschichte halt zu erzählen. Aber warum in den 80er, 90er Jahren, wo halt eben sehr viele Erinnerungskultur, Aufarbeitung etc. stattgefunden hat, warum die Justiz da nicht diesem gesellschaftlichen Prozess gefolgt ist. Das ist eigentlich eine große Frage, die wir auch in dem Film nicht beantworten können, wo wir eigentlich eher gerne dazu, wir haben jetzt viele Vorführungen gehabt mit Publikumsgesprächen, wo viel darüber diskutiert wird und wo wir auch hoffen, dass durch unser Filmprojekt einfach das auch angestoßen wird, sich das nochmal wirklich, das ist ja unsere jüngere Vergangenheit, sich nochmal anzuschauen und auch dazu zu forschen und das doch nochmal ein bisschen soziologisch auch abzubilden, was da eigentlich, warum das so spät stattgefunden hat. Obwohl Fritz Bauer schon Anfang der 60er Jahre eigentlich ganz klar gezeigt hat, wie man es machen kann.